have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir auf die in vollem Gange seienden Conference Finals schauen. Die Knicks gewinnen ein dramatisches Comeback-Spiel und führen mit 1-0. Wir sind gespannt auf Spiel 2 heute Nacht. Dahingegen haben wir Spiel 2 der Spurs-Thunder-Serie heute Nacht wiederum gesehen und haben gesehen, wie die Oklahoma City Thunder ausgleichen konnten zum 1-1 in der Serie. Erneut ein sehr hochklassiges, sehr spannendes Spiel. Ich hab Bock, das alles mit dir zu besprechen, lieber Julius Schubert. Mein Name ist Lorenzo Ligresti übrigens und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's wunderbar. Ich bin gestern Nachmittag von meinem kleinen München-Trip zurückgekommen, noch meine Game One Thunder Spurs-Analyse auf YouTube veröffentlicht, den Abend dann mit meiner Freundin und der Kleinen verbracht, was natürlich auch sehr, sehr schön war. Und jetzt bin ich voller Tatendrang wieder zu Hause und freue mich sehr auf die Folge, die wir heute zusammen aufnehmen, denn es gibt einiges zu besprechen. Wie geht's dir?
Mir geht's ebenso fantastisch. Wir sind zwei Globetrotter gerade in diesem Podcast. Ich war ja letztes Wochenende in Turin. Jetzt werde ich mich relativ direkt nach unserer Aufnahme hier auf den Weg nach Berlin machen, wo ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Podcast schon erzählt habe, ich habe eine Akkreditierung bekommen für das DFB-Pokalfinale am Samstag zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart, wo ich mich natürlich riesig drauf freue. Ich habe gestern noch eine Mail vom DFB bekommen, dass am Freitag auch die Pressekonferenz vor dem Spiel und öffentliche Trainingseinheiten von beiden Mannschaften, da werde ich dann auch zugegen sein. Ich fahre heute nach Berlin hoch, Sonntag dann wieder runter, kleiner Wochenend-Work-Trip. Ich freue mich riesig drauf, das wird bestimmt eine sehr, sehr coole Zeit und natürlich auch eine geile Erfahrung. Das ist ein kleiner Traum. Es gibt so ein paar Events, die man dann sehr gerne in seinem journalistischen Leben mal mitnehmen möchte und da gehört das DFB-Pokalfinale 100%ig dazu. Deswegen freue ich mich riesig drauf und bin sehr gespannt.
Bin gespannt auf deine Eindrücke.
Yes, Sir.
Was du zu erzählen hast dann.
Und jetzt bin ich gespannt auf deine Meinungen, deine Takes, deine Beobachtungen zum Geschehen in den Conference Finals. Ich würde vorschlagen, lass uns aus aktuellem Anlass mit den Thunder und Spurs anfangen, zwischen denen wir ein erneut geiles Duell gesehen haben heute Nacht, inklusive vielleicht dem Dank des Jahres. Mhm. Wie heißt der gute Mann? Stephon Castle mit einem krassen Poster gegen Isaiah Hartenstein. Ansonsten aber, und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, an dem man ganz gut anfangen kann, Isaiah Hartenstein in Spiel 1, 12 Minuten oder was waren's? Und man ist relativ schnell, also offensichtlich ist Mark Daigneault sehr schnell zu dem Schluss gekommen, das wird nichts mit iHeart gegen Wemby. Er wurde nach 2,5 Minuten bereits ausgewechselt und durch Alex Caruso. Irgendwie habe ich es nicht mit Namen in der heutigen Aufnahme, aber wir schaffen das schon irgendwie.
Weil es auch einfach so früh ist heute.
Ja, wahrscheinlich. Er wurde durch Alex Caruso ersetzt, bereits sehr früh in Spiel 1 und wurde danach im Grunde einfach komplett vom Court gehalten, wann auch immer Wemby drauf stand. Seine Minuten wurden gespiegelt mit den Luke Cornett-Minuten. Und vielleicht lag der Schluss nahe, okay, kommt da vielleicht sogar ein Adjustment in der Starting Lineup? Ist es wahrscheinlich eine Serie, in der Isaiah Hartenstein es sehr, sehr schwierig haben wird, auf dem Court zu stehen, miteinander mit Wemby vor allem auf dem Court zu stehen? Und jetzt kam aber das genau gegenteilige Adjustment im Grunde. Isaiah Hartenstein hat Victor Wembanyama über weite Strecken dieses Spiels verteidigt. Er hat 27 Minuten gespielt, obwohl er mit 4 Fouls teilweise Foul Trouble hatte. Er hat 10 Punkte aufgelegt, 13 Rebounds geholt, darunter 8 Offensiv-Rebounds, darunter gefühlt 5 oder so im vierten Viertel. 3 Assists, ist als Screener in Erscheinung getreten, hat gegen Wemby defensiv einen relativ guten Job gemacht, wie ich finde, in vielen Possessions. Also, ich weiß nicht, ging es dir ähnlich, dass du eher davon ausgegangen warst, dass das ein Indiz war, dieses Spiel 1? Okay, wahrscheinlich werden wir Isaiah Hartenstein nicht allzu prominent sehen in dieser Serie. Und jetzt plötzlich in Spiel 2 die Kehrtwende von Mark Daigneault. Wahnsinnig spannend.
Auf jeden Fall zeigt, wie unvorhersehbar die NBA Playoffs sind und welche unterschiedlichen Möglichkeiten man auch als Coaches hat, ob man einfach personell adjusted oder dann entsprechend strategisch adjusted, sag ich mal. Das Problem der Thunder in Game 1, und das hatte ich auch in meinem YouTube-Video gesagt gehabt, war, dass das Spacing mit Hartenstein am offensiven Ende eine Katastrophe war. Und du musst Wemby vom Korb wegziehen und du musst, wenn Wemby nicht bereit ist, sich vom Korb wegziehen zu lassen, jemanden wie Alex Caruso auf dem Parkett haben, der dann halt Kapital daraus schlägt, zu freien Dreiern zu kommen. Mit Hartenstein war das Spacing eine absolute Katastrophe und dementsprechend sah er nach diesen von dir gerade schon angesprochen 2,5 Minuten keine einzige Sekunde mehr am offensiven Ende gegen Wemby für den Rest des Spiels. Und ich hatte törichterweise gestern auch auf YouTube gesagt gehabt, es würde mich nicht schocken, wenn wir das größtenteils für den weiteren Verlauf der Serie so sehen. Problem an der Nummer, es ist nicht alles schwarz und weiß. Denn du kriegst natürlich besseres Spacing mit Caruso, aber du hast das Problem, dass du physisch und größenmäßig dann Dinge abgibst gegen die Spurs. Das zeigt sich, wenn Wemby auf einmal von Caruso verteidigt wird, was nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat in Spiel 1. Das zeigt sich an den Brettern, wo die Spurs dann die Thunder in Spiel 1 dominiert haben. Das zeigt sich an den Punkten in der Zone, wo die Spurs die Thunder dominiert haben. Das bedeutet, Mark Dagnett hatte eine große Challenge nach diesem Spiel 1 und vor diesem Spiel 2. Und zwar, wir haben echte Probleme, wenn Hartenstein nicht spielen kann in den Wemby-Minuten. Wie kriegen wir es denn hin, dass Hartenstein spielen kann in den Wemby-Minuten? Oder verzichten wir komplett darauf? Und er hat sich für den Weg entschieden, Mittel und Wege zu finden, dass Isaiah Hartenstein nicht nur auf dem Parkett stehen kann gegen Wemby, sondern dass er auch impactvoll und in meinen Augen der große Game-Changer und Difference-Maker in Spiel 2 gegen Wemby war. Er hat Wemby aktiv verteidigt, was wunderbar funktioniert hat, aus der Zone ferngehalten, von den Brettern ferngehalten. Er hat all das gemacht, was du gerade schon angesprochen hast. Er hat immer wieder auch sehr physische Screens gestellt. Er hat auch eine Menge Dinge gemacht gegen Wemby, die andere Refs eventuell gepfiffen hätten, aber das ist eine andere Geschichte. Das löst natürlich aber diese Probleme der Thunder aus Spiel 1 nicht, und zwar, dass das Spacing dann halt entsprechend nicht so gut ist. Das bedeutet, man musste andere Wege finden, um das Spacing zu verbessern in den Hartenstein-Minuten. Weil Spacing ist halt nicht nur dadurch da, dass du quasi gute Shooter aufs Parkett schießt, sondern du kannst Spacing durch Personal erzeugen. Und das haben wir auch mal in einer extra Folge über Spacing alles runtergebrochen. Du kannst es auch durch Off-Ball-Actions, Positioning und so Stuff erzeugen. Hartenstein hat super viele High-Pick-and-Rolls gelaufen mit Shea, mit Mitchell, mit McCain, mit wem auch immer, wo er den Ball super, super, wo er den Ballscreen super, super hochgestellt hat, was das Parkett auseinandergezogen hat und so ein bisschen den Plan der Spurs mit der Drop-Defense durchkreuzt hat. Wir haben sehr viele Handoffs gesehen mit ihm, wo er dann Handoff Chicago Actions, wo er dann den Ball abgegeben hat, wie er das immer so gut macht und wirklich richtig, richtig gute Screens gestellt hat. Wir haben mehr Off-Ball-Actions gesehen für Shea, nach denen Shea dann an den Ball kam, was unter anderem dazu führte, dass Shea ein grandioses Spiel 2 aufgelegt hat. Aber wir haben auch Off-Ball-Actions gesehen, um die Help-Defense abzulenken, damit der Driver bessere Chancen hat, zum Korb zu kommen, damit Wemby abgelenkt wird. Also Situation, das bedeutet, Mark Dagnett, und da muss man ihm jede Menge Credit geben, hat gesagt, er will diese Two-Big-Lineup weiterhin haben, er möchte Hartenstein weiterhin haben. Und dann hat er in diesen 2 Tagen Mittel und Wege gefunden, dass das funktioniert, und da muss man ihm Credit geben, und da muss man natürlich auch Isaiah Hartenstein eine Menge, Menge Credit geben, denn er hat alles und noch mehr von dem gemacht, was von ihm gefordert wurde und was das Team von ihm brauchte, und ist deswegen für mich der große Difference-Maker in Spiel 2 gewesen.
Hundertprozentig. Und generell, dass wir diesen Ansatz gesehen haben, dass auch Chet Victor immer wieder verteidigt hat. Wir haben sehr, sehr wenig dann wirklich Caruso oder J-Dub oder einen dieser größeren Wings an Wemby gesehen. Also man hat sich quasi für einen, in Anführungszeichen, traditionelleren, klassischeren Weg entschieden, Wemby wirklich mit Bigs zu verteidigen. Ich frage mich, oder ich stelle die Theorie auf, dass ein Teil dieser Überlegung auch war, dass Wemby wenig Körner im Tank hat in diesem Spiel. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt, den ich unter der Woche in irgendeinem Podcast gehört habe. Bei so einem Spiel, wie wir Spiel 1 gesehen haben, und wir müssen auf jeden Fall gleich auch noch ein paar Worte über Spiel 1 verlieren und vielleicht allgemeine Gedanken zu dieser Serie. Victor Wembanyama hat ein Career-High 48 Minuten und 42 Sekunden gespielt. Generell habe ich gelesen, alle 5 Starter der Spurs aus diesem Spiel mit Career-High-Minuten in diesem Spiel. Doppelte Overtime, absoluter Thriller, Instant Classic. Wie gesagt, wir reden gleich noch in Kürze drüber. Die Frage, das hat derjenige, ich meine, es war KOC in seinem Podcast, aber ich weiß es leider nicht mehr. Die Frage ist nicht unbedingt, schafft es Victor Wembanyama 49 Minuten zu spielen in einem solchen Spiel, wo das Adrenalin nur so am Überschießen ist, sondern wie sieht Victor Wembanyama dann im nächsten Spiel aus, wenn er diese 48 Minuten vor 48 Stunden in den Knochen hat. Und ich fand, Victor Wembanyama hatte kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. 21 Punkte, 17 Rebounds, 4 Blocks mal wieder, der defensive Impact war da wie eh und je. Aber er hatte offensiv schon ein Spiel, in dem er es weniger geschafft hat, was man ja annehmen könnte. Okay, er hat Hartenstein auf sich, er hat Chat auf sich. Dass er sich die schnappt und versucht, auf einer Insel zu kreieren, dass er an ihnen vorbeizieht, dass er da seine Beweglichkeit und Schnelligkeitsvorteile ausspielt, vor allem natürlich gegen Hartenstein. Und ich hatte das Gefühl, dass er ja irgendwie nicht so wirklich in der Lage war, das zu tun am heutigen Abend. Und dann hast du natürlich, wenn du das nicht abgeben musst, dann hast du die Vorteile von Isaiah Hartenstein an Wemby. Die Physis, das Erschweren von Post-Catches, von Post-Position überhaupt erstmal generieren, die Länge bei Contests. So, dann hast du natürlich die Vorteile davon. Man hat ihn, ähnlich wie das Minnesota gemacht hatte in Spiel 1 dieser Serie, man hat ihn viel poppen lassen, hat ihm viele offene Dreier gegeben. 7 hat er genommen, 3 hat er getroffen. Das ist zum Teil, würde ich sagen, aufgegangen, die Rechnung aus Thunder-Sicht.
Gutes Adjustment, ja,
und dann hat,
auf jeden Fall.
Genau, und dann hat man es einfach geschafft, ihn, soweit wie es nur irgendwie möglich war, einzuschränken. Und ich bin jetzt sehr gespannt zu sehen, wenn er jetzt, gut, die Reise zurück nach San Antonio ist nicht die allerweiteste, aber das ist sicherlich etwas, was man beeinträchtigen, also Einfluss lassen. Alter, was ist denn los heute? Was man bedenken muss, sage ich jetzt einfach, egal. Aber jetzt hat er nochmal einen Tag Pause dazwischen. Jetzt hat er nur in Anführungszeichen 37 Minuten gespielt. Es war ein nicht ganz so krasses Spiel, was die körperliche Belastung angeht. Und jetzt natürlich wiederum die Frage, findet er jetzt die entsprechenden Antworten in Spiel 3 vor heimischer Kulisse? Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, das zu sehen.
Auf jeden Fall. Wir müssen aber natürlich das ein bisschen auch relativieren. Er hatte effiziente 21 Punkte, er hatte 17 Rebounds, viele Assists gesammelt, viele Blocks wieder gesammelt, stark defensiv gewesen. Und man hat seine Minuten mit einem Punkt gewonnen bei einer 9-Punkte-Niederlage.
Ja.
Wembanyama war nicht das Problem in Spiel 2. Das eine Problem waren die vielen, vielen Turnover. Zweites 20-plus-Turnover-Game des Spurs in dieser Serie. Das nächste Problem ist, dass man halt von den Guards nicht genug bekommt. 90% dieses zweiten Problems haben mit Verletzung zu tun. Und das dritte Problem ist, dass man nicht genug bekommt von der Bank, gerade an einem Abend, wo die Thunder sehr viel bekommen von ihrer Bank. Mit welchem dieser Probleme möchtest du anfangen? Wobei sicherlich Turnover und Guard-Problem hier auch irgendwo zusammenhängen. Aber lass uns doch vielleicht ganz kurz mit den Verletzungen starten. Da sind auch die Thunder von betroffen mit J-Dub, aber natürlich vor allem die San Antonio Spurs.
Ja, De'Aaron Fox erneut nicht ready to go gewesen. Dann hat sich auch noch Dylan Harper im Laufe des dritten Viertels verletzt, musste ausgewechselt werden und wurde dann sehr schnell für den Rest des Spiels aus dem Verkehr gezogen. Also es kam dann sehr schnell die Meldung, dass er nicht zurückkehren wird, was tendenziell kein so geiles Zeichen ist, auch wenn wir darüber nachdenken, wie er dann zurückkehren könnte, wann er zurückkehren könnte. Falls ich es vergesse, erinnere mich bitte gleich dran, ich möchte ein Loblied auf Dylan Harper singen, Spiel 1 sowieso, aber jetzt auch das, was wir in seinen 24 Minuten in Spiel 2 gesehen haben. Dieser Junge ist unfassbar. Und auf der anderen Seite, J-Dub nur 7 Minuten gespielt, musste dann raus nach dem, also er hat diese 7 Minuten komplett im ersten Viertel, dann ist er auf die Bank gegangen. Man hat gar nicht so richtig mitbekommen im ersten Moment, was war. Und dann kam aber eben auch irgendwann die Meldung rein, Hamstring Injury, er wird nicht zurückkehren. Gerade bei jemandem wie ihm, der jetzt zuletzt wegen einer Hamstring Injury kommt hin. Eine Weile raus war, zum Beispiel diese gesamte Zweitrundenserie gegen die Lakers. verpasst hatte. Das ist natürlich wahnsinnig bitter. Mal schauen. Ich finde, er hat ein sehr gutes erstes Viertel gespielt. Man hat gesehen, wie sehr er helfen kann. Gerade bei diesen Spacing-Problemen, die du angesprochen hattest, was eben oft dann der Weg war, wenn Shea über den Flügel kam oder durch die Mitte kam und dann, das haben die Spurs auch heute wieder gemacht, relativ schnell gedoppelt oder getrappt wird, dass dann eben mit J-Dub der zweitbeste Creator one pass away am Perimeter steht. Das ist dann ein gern gesehenes Mittel, um dann die Defense in Rotation zu zwingen und eben diese 4-gegen-3 Situation ausspielen zu können. Und da hat er echt einen guten Job gemacht. 4 Punkte, 2 von 4 in seinen 7 Minuten, 2 Steals dann noch dazu geholt, sehr gute Defense gespielt. Das hat natürlich dann wehgetan, dass er raus war. Aber zurück auf die Spurs-Seite, wenn du dann plötzlich halt ohne Fox und ohne Harper dastehst, also zwei von deinem kongenialen Guard-Triumvirat, hat das erstens erneut dafür gesorgt, dass Steph Castle mehr den Ball in der Hand haben musste, als das eigentlich allen Beteiligten aus Texas lieb sein sollte. Er hat 9 Turnover fabriziert. 11 waren es ja in Spiel 1, das heißt jetzt 20 Turnover in 2 Spielen. Er hat im Großen und Ganzen, würde ich sagen, gutes Spiel gemacht. 25 Punkte, 10 von 17, 8 Assists. Also da waren schon echt viele, viele gute Sachen dabei. Unter anderem natürlich dieser Wahnsinns-Poster-Dank gegen Hartenstein. Aber sowohl, dass er so viel machen muss, Playmaking-technisch, und eben dann gegen diese Thunder-Defense zu so vielen Turnovern gezwungen werden kann, als auch, dass du halt plötzlich auf Jordan McLaughlin zurückgreifen musst, so aller Ehren wert. Der Mann kommt rein und knallt 2 Dreier rein in 7 Minuten. Aber war halt auch -10 in diesen 7 Minuten. Also das hat man dann schon relativ schnell gemerkt, dass das defensiv ganz, ganz schwierig ist. Natürlich ist das ein Riesenproblem für die Spurs. Und ich befürchte, da gibt's auch nicht so wirklich eine Antwort drauf. Also angenommen, Fox kann nicht zurückkehren für Spiel 3 und Harper ist jetzt auch noch raus. Also die Lösung kann ja dann nicht sein, Devin Vassell 10 Pick-and-Rolls laufen zu lassen oder Wemby noch mehr den Ball in die Hand zu geben. Das sind sicherlich Stellschrauben, an denen man versuchen kann zu drehen. Aber so eine richtig geile Lösung befürchte ich, gibt's leider nicht, was auch irgendwo logisch ist, wenn 2 deiner 3 Lead-Perimeter-Ballhändler plötzlich wegfallen.
Auf jeden Fall, das wäre unfassbar bitter für die San Antonio Spurs und würde den Oklahoma City Thunder hier einen massiven Vorteil geben. Das gute Adjustment, was man in der zweiten Hälfte Richtung viertes Viertel von Game 1 gemacht hat, ist, den Ball aus den Händen von Castle zu nehmen und in die Hände von Dylan Harper zu geben, was in diesem vierten Viertel und den beiden Overtimes dazu geführt hat, dass man dort dann offensiv sehr viel komfortabler aussah. Stephon Castle ist schlicht und ergreifend als Ballhändler nicht gut genug, um da gegen so eine Pressure-Defense auf diesem Level, in diesen Drucksituationen, Angriff für Angriff den Ball vorzutragen, Plays einzuleiten, Pick-and-Rolls zu laufen und für sich und seine Kollegen zu kreieren. Die Thunder sind sehr gut vorbereitet auf seine Dribble-Moves, haben ihn da wirklich gescoutet, haben ganz genau studiert und Antworten gefunden auf seine Tendencies, auf das, was er macht, gerade wenn er anfängt zu dribbeln. Und das führt halt dazu, dass er super häufig auch unnötigerweise den Ball verliert. Und wie du gesagt hast, es gibt nicht wirklich eine Lösung, weil du kannst halt jetzt nicht sagen, ja gut, dann geben wir den Ball Dylan Harper oder dann geben wir den Ball De'Aaron Fox, wenn die beiden nicht spielen. Also ein richtiges Adjustment fällt mir da jetzt auch nicht ein. Die Spurs müssen hoffen, dass zumindest einer dieser beiden für Spiel 3 wieder am Start sein sollte. Wir wissen es bei beiden noch nicht, auch bei Harper noch kein neues Verletzungsupdate bekommen. Aber wenn wir jetzt fragen, okay gut, wer ist wichtiger, J-Dub für die Thunder oder diese beiden Guards für die Spurs, dann ist die Antwort hundertprozentig und super schnell gefunden. Und zwar natürlich diese beiden Guards für San Antonio.
Ja, ganz kurz noch Dylan Harper. Unfassbar. Also dieses Spiel 1, was er gezeigt hat, du hast es angesprochen, gerade gegen Ende immer mehr Verantwortung übernommen. 7 Steals geholt. Ich habe den Boxscore jetzt nicht mehr vor mir, aber ich kann noch kurz der Vollständigkeit halber. Wir haben ja über Spiel 1 so ein paar Gedanken, zumindest auch schon in unserer Supporter-Folge, die wann gedroppt ist? Vorgestern?
Vorgestern.
Die Tage verschwimmen aktuell. Vorgestern, patreon.com/doublestepback. Super, super gerne mal vorbeischauen und sich Bonusfolgen sichern, wenn ihr da Lust drauf habt und natürlich vor allem uns unterstützen.
Ja, 50% noch während der gesamten Playoffs. Auf jedes Abo, egal ob im ersten Monat oder im ersten Jahr. Und das haben viele, viele gemacht in den letzten Tagen. 7 Tage gratis testen. Wir haben jetzt unseren 7 Days Free Trial eingerichtet vor kurzem, wo ihr dann erst nach einer Woche bezahlen müsst, könnt, wie ihr wollt. Und in der ersten Woche alle Vorteile der jeweiligen Stufe genießt. Jederzeit, wenn es euch nicht gefällt, wieder kündigen könnt. und einfach mal reinschnuppert, ohne gleich dafür gebirrt zu werden. Also checkt das gerne mal aus bei der Aktion 50% und 7 Tage gratis testen. Ist aktuell wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal reinzuschnuppern. patreon.com/doublestepback.
Jawohl, so ist es. 24 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists, 7 Steals für Dylan Harper. In Spiel 1 habe ich jetzt gerade nochmal rausgesucht. Heute Nacht waren es, wie gesagt, 12 Punkte in knapp 25 Minuten. Auch jetzt auch wieder 3 Assists, 2 Rebounds geholt. Der Mann ist, die Jalen Brunson-Vergleiche kommen nicht von ungefähr. Die Manu Ginobili-Vergleiche kommen nicht von ungefähr. Wie crafty und wie intelligent er sich seine Wege zum Korb bahnt, am Korb finisht, die richtigen Entscheidungen trifft in so, so vielen Situationen oder zumindest in sehr viel mehr Situationen, als man das eigentlich von einem 19-jährigen Rookie erwarten würde. Das ist dermaßen beeindruckt. Ich kann das gar nicht hoch genug loben. Noch dazu defensiv jemand, der keine Schwachstelle darstellt. Im Gegenteil, ich denke, in seiner Karriere wird er über weite Strecken ein positiver Verteidiger sein. Er ist jemand, der ist mit 6'5", glaube ich, gelistet. Ich würde fast schon vermuten, dass er größer ist als 6'5". Positive Wingspan, richtig guter Frame und gutes Kampfgewicht jetzt schon. Ja, also wirklich unfassbar, was wir von ihm sehen bislang. Generell in diesen Playoffs, als er noch von der Bank kam und das immer seinen Impact hatte. Jetzt dann ins kalte Wasser geschmissen, als Starter die Aaron Fox ersetzen müssen, gegen die beste Defense der jüngeren NBA-Vergangenheit. Und wie komfortabel und wie sicher er aussieht in diesen Situationen, ist einfach unfassbar. Und ich glaube, jeder, der behauptet hat, dass Con Knippel hier das höhere Ceiling hat oder den besseren Spieler abgeben wird in den nächsten Jahren nach seiner natürlich fantastischen Rookie-Saison, muss jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Wahrheit ins Gesicht blicken. Und jetzt mal abgesehen davon, da haben wir schon immer wieder drüber geredet, wie unglaublich diese Ausgangslage ist für die Spurs, dass du mit Castle, Harper und Wembanyama drei so gute, so junge Spieler hast, dass du eventuell die Conference und die NBA in den nächsten 10 Jahren dominieren kannst. Das ist schon ziemlich verrückt. Aber auch auf Harper individuell bezogen, ich glaube, der Dude hat All-NBA, vielleicht sogar MVP-Level-Upside, wenn das ein Indikator ist, was wir gerade sehen. Und wenn jetzt jemand die These aufstellt, ich würde diese These noch nicht vertreten, weil ich glaube, Cooper Flagg ist einfach dermaßen gut. Aber wenn jetzt hier die These aufgestellt wird, dass in 5 Jahren, in 10 Jahren Dylan Harper der beste Spieler dieser Draft-Class ist, dann denke ich, ist der Zug abgefahren, da irgendwie kopfschüttelnd die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, weil das ist, glaube ich, stand jetzt kein ganz verrückter Take mehr. Unglaublich, was wir bislang von ihm sehen.
Also, dass er besser wird als Cooper Flagg mal, halte ich persönlich schon für sehr unwahrscheinlich. Aber alles andere, was du gerade gesagt hast, kann ich absolut unterschreiben und habe das ja auch in einem YouTube-Video letzte Woche ähnlich positiv formuliert. Hast du noch Gedanken zu diesem zweiten Spiel, zum weiteren Verlauf der Serie? Ansonsten würden wir kurz über Game 1 der Cavaliers und Knicks sprechen.
Der allgemeine Gedanke, und ich glaube, es bietet sich jetzt vielleicht tatsächlich nicht an, dass wir noch arg ausführlich über Spiel 1 sprechen, einfach weil es jetzt schon ein Weilchen her ist. Ihr werdet da sicherlich genug anderes gesehen haben, unter anderem das YouTube-Video eines gewissen Just a Kid from Germany, würde ich mal in den Raum werfen. Aber einfach so bigger picture auf diese Serie betrachtet. Spiel 1 war eins der besten Spiele in der jüngeren Vergangenheit mit einer Performance von Victor Wembanyama, die sich angefühlt hat wie ein Ankommen. Also das war so eine Performance, wo dann wirklich auch der letzte Zweifler und auch der letzte, wo ich behaupten würde, allzu viele Zweifler hat dieser Mann bislang nicht gehabt in seiner NBA-Karriere. Aber das war nochmal eine Schippe drauf und ein Level drauf von dem sowieso schon irren Level, was wir von ihm sehen in seiner noch jungen Karriere. Dass man hier wirklich sagen kann, okay, vielleicht blicken wir in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn dann Wemby fleißig an seinem Goat-Case bastelt, vielleicht blicken wir zurück auf dieses Spiel 1 in den Western Conference Finals 2026 und sagen, hey, das war der Moment, in dem er so richtig angekommen ist. Plus, was ich gerade gesagt habe, Harper, plus einfach die generelle Dramatik und die vielen Highlights, die wir gesehen haben. Das war einfach schon wahnsinnig, wahnsinnig verrückt. Da konnte jetzt Spiel 2 natürlich nicht ganz mithalten, was die Dramatik und die Hochklassigkeit angeht, aber auch das war wieder Basketball. Wir haben gerade ein paar von den taktischen Adjustments angesprochen. Taktisch auf dem allerhöchsten Niveau, individuell auf dem allerhöchsten Niveau. Ich hoffe einfach sehr, sehr, und wir sollten alle kollektiv die Daumen drücken, dass diese Serie jetzt nicht durch Verletzungen auf die schiefe Bahn gerät und dann eben nicht mehr ganz dieses Level erreichen kann. Also wenn jetzt J-Dub und Fox und Harper plötzlich raus sind, das wäre natürlich schon wahnsinnig schade, weil wir dann einfach nicht dieses Potenzial ausschöpfen können als NBA-Community und als Fan-Community. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, hält diese Serie bislang, was sie verspricht, und ist ein Zeichen dafür, dass wir hier wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren, oder sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren, allzu sehr in die Zukunft kann man natürlich nicht blicken, aber in den nächsten 10 Jahren werden wir noch sehr oft von den Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs hören. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Auf jeden Fall. Das waren zwei Spiele zum Auftakt, die all unsere Erwartungen erfüllt haben. Wenige Serien, die ich jemals mitverfolgt habe, die zwei so qualitativ hochwertige Spiele am Anfang hatten. Shea hatte eine Bounce-Back-Performance. Mark Degnold hat gezeigt, dass er einer der besten Coaches der NBA ist. Die Bank der Thunder hat mal wieder produziert. Jared McCain hat ein gutes Spiel gemacht. AJ Mitchell deutlich besser als in Spiel 1. Caruso war wieder mal wahnsinnig, wahnsinnig gut. Lou Dort hatte seine Momente. Da muss man den Thunder schon jede Menge Credit geben für die Art und Weise, wie sie hier zurückgeschlagen haben. Sie haben vieles gemacht. Jetzt in meinem Video gesagt gehabt, wenn die Spurs fast 50% ihrer Abschlüsse in der Zone nehmen und die Thunder die Hälfte ungefähr, dann werden sie ein echtes Problem in dieser Serie. Und okay, sie hat reagiert, kam deutlich besser in die Zone. Sie haben vieles, vieles von dem gemacht. Cason Wallace habe ich gerade vergessen. Überragende Defense und der Hauptgrund sicherlich auch für Stephon Castles riesige Probleme, die wir ja gerade schon angesprochen haben. Die Tiefe, das Coaching, die Superstar-Performance von Shea. Die Spurs werden hier große, große Probleme haben, wenn die Thunder auf diesem Level spielen und San Antonio solche Verletzungsprobleme hat. Ich hoffe, dass die Serie dann mit einem 2-2 zurückgeht. Das wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich, wenn den Spurs hier so ein bisschen die Luft ausgeht, weil sie so mit Verletzungen zu kämpfen haben und weil Wemby so unter Druck gesetzt wird und vielleicht ein bisschen, ja, die Puste ausgeht. Ich hoffe wirklich, jetzt wo die Serie nach San Antonio shiftet, dass wir zwei ähnlich spannende und hochqualitative Games dann in Texas bekommen, bevor es dann hoffentlich mit einem 2-2 zurück nach OKC geht. Das ist, denke ich, das, was sich jeder neutrale Fan wünscht. Kurz ein paar Worte zu Holy und dann reden wir über die andere, nicht ganz so hochqualitative Conference-Finals-Serie.
Die aber auch ihre Geschichten mitgebracht hat, und da konnte man vielleicht die These aufstellen, dass die Cleveland Cavaliers im vierten Viertel und in der Overtime dieses Spiels gut und gerne ein Holy hätten trinken sollen im Huddle in der Timeout. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute, wir erzählen es euch hier immer wieder. Holy ist treuer Partner dieses Podcasts. Wir sind weiterhin beide seit Jahren bereits begeistert von der Vielfalt, von der Qualität der Produkte und vom Effekt der Produkte. Und aktuell, das haben wir euch letzte Woche schon angekündigt, läuft noch die große Matcha-Kampagne inklusive dickem, fettem Gewinnspiel. Es gibt einen Matcha-flavored Energy-Geschmack, der Matcha Misaki mit Matcha-Erdbeere. Ich habe jetzt 5-mal Matcha gesagt in den letzten 20 Sekunden, aber egal. Es gibt den Matcha-Latte-Milkshake, es gibt den Matcha Kiwi Hydration und es gibt den bereits seit längerem im Sortiment befindenden, und jetzt ist er eben zurück, den Holy Iced Tea Lime Matcha Mint. Ein großer Favorit von mir, schon länger gewesen, und auch unter anderem von meinem Homie Brizzy. Shoutout an der Stelle. Aber dickes, fettes Gewinnspiel. Ihr könnt eine Bestellung abgeben. Und wenn ein Produkt dieser neuen Matcha-Kampagne, dieser Matcha-Produktreihe, damit drin ist und der Mindestbestellwert 10 Euro beträgt, dann seid ihr automatisch im Lostopf. Es gibt eine Japan-Reise zu gewinnen im Wert von 5.000 Euro. Es gibt zwei Arcade Street Fighter, wie nennt man die Dinger? Automaten? Ja, so, so klassische Arcade-Automaten.
Ja.
Und es gibt dreimal die Nintendo Switch zu gewinnen, sowohl den Arcade-Automaten als auch die Nintendo Switch, jeweils im Holy Matcha Design. Es gibt dann noch Merch ab einem bestimmten Bestellwert. Es gibt ein riesen Bundle, wenn ihr einfach Bock habt auf all diese Matcha Geschmäcker. Und es gibt natürlich auch alles, was es sonst noch so bei Holy zu entdecken gibt. Die neue Holy Syrup Bottle, jegliche Energy und Hydration und Iced Tea Geschmäcker, die man sich nur so wünschen kann. Und Milkshakes natürlich auch. Das kommt in diesen großen Tubs, wie ihr sie kennt und liebt. 50 Portionen. Gut für die Umwelt, weil Verpackungsmüll eingespart wird. Da ist kein Zucker drin, da ist kein Bullshit drin. Da ist kein Taurin drin oder was man kennt so von herkömmlichen Energy Drinks, wenn wir jetzt in Richtung Energy denken. Das ist einfach eine richtig, richtig feine Sache. Und ihr unterstützt natürlich auch uns damit. Seit unserer letzten Holy-Werbe-Einspielung haben einige von euch sich dazu entschieden, hier mal reinzuprobieren. was uns super freut. Macht das gerne weiterhin. Nutzt jetzt noch bis zum 31. Mai eure Chance, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Probiert euch durch und signalisiert den Jungs und Mädels von Holy, hey, die Double Stepback Jungs, die bringen uns da neue Begeisterte ran. Mit denen wollen wir weiterhin zusammenarbeiten. Schaut gerne mal vorbei. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und mit unserem Code DS spart ihr wie immer 10% auf euren gesamten Einkauf. Matcha hin oder her. Ja, Matcha, Matcha, Matcha.
Yes, sir. Und damit zur anderen Conference Finals Serie. Das war wahrscheinlich einer der craziesten Games, die man seit geraumer Zeit gesehen hat, wenn wir über die Schlussphase reden. Die Cavaliers verspielten eine 22-Punkte-Führung mit circa 7 Minuten Rest im vierten Viertel. Am Ende ging es in die Overtime, wo die Knicks sich dann durchsetzten. Wir hatten es in unserer Supporter-Folge gesagt gehabt, wenn die Cavaliers hier eine Chance haben wollen in dieser Serie, dann müssen sie wahrscheinlich dieses erste Spiel klauen. Die Knicks sind womöglich rostig. Die Knicks hatten eine lange, lange Zeit kein Spiel hier in diesen Playoffs, weil sie ja die Sixers gesweept haben. Und da ist dieses Spiel 1, wo die Cavaliers dann noch ein bisschen im Rhythmus sind, im Flow sind, vielleicht auch von ihrem Game 7 gegen die Pistons ein bisschen das Momentum mitnehmen können. Da bietet sich dann eventuell die Gelegenheit. Und genauso sah es lange Zeit aus. Die Knicks sahen rostig aus, die Cavaliers sahen im Flow aus, haben deutlich geführt, hatten eine Siegwahrscheinlichkeit zu diesem 22-Punkte-Zeitpunkt im vierten Viertel von 99,9%, bevor sie komplett vergessen haben, wie man an beiden Enden des Parketts Basketball spielt. Und vor allem, bevor die New York Knicks ein unfassbar simples, aber gleichzeitig trotzdem sehr geniales und wahnsinnig, wahnsinnig effektives Adjustment gemacht haben und James Harden in einem Angriff nach dem anderen gnadenlos attackiert haben. Sie haben 9-mal in diesem vierten Viertel und dieser Overtime James Harden nach einem Switch in die Isolation bekommen und unfassbare 1,9 Points per Possession damit produziert laut Synergy. Sie haben insgesamt James Harden 27 Mal attackiert in diesem Spiel mit 27 Picks. Das sind die meisten, die er je verteidigen musste in einem Spiel in seiner gesamten Karriere. Und sie haben 1,53 Points per Possession auf das gesamte Game pro Pick produziert, wenn es nach diesem Pick quasi direkt zu einem Wurf, einem Foul oder zu einem Wurf One Pass Away kam. Absolut insane. Ich habe generell nicht so wahnsinnig viel von dieser Idee gehalten, dass Harden, so wie Kenny Atkinson das nach dem Spiel sagte, einer der besten Cavs-Defender in diesen Playoffs bisher war. Er war nicht katastrophal, aber er war nicht einer ihrer besten Defender und er war auch jetzt kein herausragender Defender und ist kein herausragender Defender nach wie vor. Was sind deine Gedanken zu diesem wahnsinnigen Comeback und der Art und Weise, wie James Harden hier in einem Angriff nach dem anderen gekocht wurde, down the stretch?
Das war schon maximal übel. Also nicht nur, dass er gekocht wurde, ein ums andere Mal. Es gibt so viele Facetten an diesem Spiel und deswegen finde ich es auch richtig und wichtig, dass wir darauf uns jetzt fokussieren. Weil ich glaube, wenn wir uns das ganze Spiel betrachten, haben wir nicht so viel weltbewegenden Stuff gesehen. Allen on Hart als Roamer, Mobley an Cat. Auf der anderen Seite relativ traditionelle Matchups, wo man dann jeweils versucht hat, Mitchell Harden auf der einen Seite, Brunson auf der anderen Seite an den Flügeln zu verstecken. Dean Wade zurückgekehrt in die Starting Lineup, um eben diesen primären Brunson-Verteidiger geben zu können. Also all das hatten wir ja auch in der Preview schon besprochen und ungefähr so erwartet. Aber dass dann die Cavs gegen Ende hier dermaßen einbrechen und einen, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwie dann eben diesen 22-Punkte-Vorsprung hergeben, einen wahnsinnigen Run kassieren, der Madison Square Garden Minute um Minute mehr explodiert. Also ich glaube, die Atmosphäre da in dieser Halle gewesen zu sein an diesem Abend, das war bestimmt die Tausende von Dollar Ticketpreise, war es bestimmt wert für die Herren und Damen, die da anwesend waren. Und dass Kenny Atkinson keine Timeout nimmt, dass den Cavs nichts, aber auch gar nichts einfällt, um es zu verhindern. Also hey, Breaking News, es gibt ja auch Mittel und Wege, um zu verhindern, dass James Harden in Isolations gepackt wird. Man muss nicht in jedem Angriff meistens einen ziemlich soften Switch hergeben. Und
denkst du, die Thunder hätten das gemacht? Oder die Spurs hätten das gemacht, in ihrer Serie den Gegner nicht einfach jedes Mal das Matchup zu geben. Was hältst du denn von der Idee gehalten, Harden einfach rauszunehmen? Er war ja halt auch offensiv nicht gut.
Genau, es war halt auch offensiv wieder so ein 1 von 8 von jenseits der Dreilinie. Erneut, ich hatte neulich im Podcast hier das irgendwie stolz präsentiert, wie oft James Harden in seiner Playoff-Karriere bereits mehr Turnover hatte als Field Goals. Es war mal wieder soweit, 5 Field Goals, 6 Turnover. James Harden, und gepaart mit meinem anderen Gedanken, was ich absolut nicht nachvollziehen konnte, Donovan Mitchell hatte ein brandheißes drittes Viertel. Donovan Mitchell hatte eine brandheiße erste Halbzeit. Warum nimmt Donovan Mitchell im vierten Viertel 4 Würfe und James Harden nimmt 6 Würfe? Warum nimmt Donovan Mitchell in der Overtime 2 Würfe und Evan Mobley nimmt 3 Würfe? Jetzt mal einfach, um 2 Vergleiche willkürlich rauszuhauen. Das hätte ja auch eventuell den Effekt gehabt, dass, wenn du jetzt Harden auf die Bank nimmst, wie du gerade in den Raum wirfst, dass du einfach die Offense nochmal mehr über Mitchell laufen lässt. Und ich habe nicht verstanden, warum man das nicht gemacht hat.
Ja, ich glaube, er war ein bisschen fertig.
Wahrscheinlich,
und ja. Und die Defense hat sich ein bisschen mehr auf ihn konzentriert. Aber das sind beides keine, in Anführungszeichen, Ausreden. Gerade der zweite Punkt. Wir reden hier über die freaking Eastern Conference Finals. Ich glaube, man sollte als Coach in der Lage sein, seinen besten Spieler Looks zu kreieren, auch wenn die Defense sich auf ihn fokussiert.
Ja.
Natürlich, dass Mitchell aus der Puste war, ist ärgerlich, war sicherlich auch so dann nicht geplant. So, die Cavaliers hatten ja mit 7 Minuten Rest nicht den Plan, dass Mitchell dann auch noch eine Overtime spielen muss. Aber das funktioniert überhaupt nicht, wie du es ja auch gerade angesprochen hast, dass hier Harden und Mobley am Ende zu einer größeren offensiven Option werden in der Crunch-Time und Overtime als Donovan Mitchell. Also, da gibt's keine Entschuldigung für.
Und dann kam natürlich auf der anderen Seite dazu, und da kann man sicherlich den Case machen, dass es zu dieser 22-Punkte-Führung nie im Leben gekommen wäre, wenn die Knicks nicht in der ersten Halbzeit 2 ihrer 19 Dreier treffen. Also der offensive Prozess der Knicks, klar, man hat dann diese Adjustments gemacht, dass man Harden rigoros attackiert hat, aber ansonsten hat man ja dann auch viele der gleichen Dinge gemacht in der zweiten Halbzeit, in Overtime. Die Würfe sind halt einfach gefallen. So. Im vierten Viertel waren es 5 von 7 Dreier, die reingefallen sind. In der Overtime waren es dann 1 von 2. Das hat dann einfach deutlich, deutlich besser funktioniert, weil eben die Würfe gefallen sind. Und ja, da hier ist so viel schiefgelaufen für die Cavaliers. Und du hast es gerade im Intro von diesem Segment hier angesprochen. Wir hatten in der Preview sogar drüber gesprochen. Eigentlich müsstest du jetzt dieses erste Spiel ziehen. Und dass du das jetzt nicht schaffst, auf diese Art und Weise, dass du den Knicks erlaubst, hier mit maximalem Rückenwind in Spiel 2 zu gehen, dieses Spiel, was du eigentlich schon in der Tasche hattest, doch noch zu ziehen für New York, mit so vielen Dingen, Harden, Atkinson, Mitchell / generelle Offense, also so vielen offensichtlichen Dingen in meinen Augen, die anders hätten laufen müssen, das ist schon unglaublich bitter. Und ich könnte mir leider vorstellen, dass das was ist, was jetzt die Cavs irgendwo bricht, mental. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht. Es gibt offensichtlich keine klare Rollenverteilung zwischen Harden und Mitchell in den entscheidenden Momenten. Es gibt keine Lösung, die man parat hat, um zu verhindern, dass James Harden gnadenlos ausgebeutet wird defensiv. Es gibt einen Coach, der, ich bin vorsichtig mit solchen Vorwürfen, so, boah, da muss er doch ein Timeout nehmen und so. Kenny Atkinson hat in seinem Leben mehr über Basketball vergessen, als ich jemals wissen werde. Wir wollen uns hier nicht hinstellen in so einem kleinen, popligen Podcast in Deutschland und sagen, hier, Atkinson, boah, was für eine Lusche. Aber es gibt manchmal so Situationen, hast du irgendeinen Erkläransatz dafür,
nein,
warum er kein Timeout nimmt, nicht ein, Wahnsinn. Ja, ganz, ganz, ganz üble Geschichte für die Cleveland Cavaliers und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sie sich jetzt heute Nacht aufraffen. Wie gesagt, ich befürchte ein bisschen, dass die Knicks jetzt hier in Spiel 2 rollen werden, Spiel 2 gewinnen und also nach der Art und Weise von Spiel 1 wäre ich nicht überrascht, wenn wir hier einen Sweep sehen. Soweit möchte ich ja noch nicht gehen. Ich denke, gerade wenn es dann nach Cleveland zurückgeht, da ist dann schon nochmal, werden die Karten neu gemischt, gerade die Cavs, die ja bislang sehr heimstark sind in diesen Playoffs, aber das war schon eine ganz üble Geschichte, dieses Spiel 1 aus Clevelands Sicht.
Auf jeden Fall reiht sich ein in die Riege von sehr, sehr bitteren Playoff-Niederlagen der Cavaliers. Ich dachte da sofort zurück an 2018 Game 1, der J.R. Smith Moment. Aber da kann man im Endeffekt sagen, ja, die Serie hätte man auch verloren, wenn man dieses erste Spiel gezogen hätte. Die Cavaliers hätten sich eventuell sogar berechtigte Hoffnung machen können. Sie wären immer noch Underdog gewesen, aber hier auswärts Spiel 1 zu klauen, das wäre schon nicht so verkehrt gewesen aus ihrer Perspektive. Und dass man das jetzt verloren hat, gebe ich dir absolut recht. Ich denke, die Knicks werden hier Spiel 2 dann entsprechend auch gewinnen und haben dann hier schon den ziemlich großen Vorteil. Ganz kurz noch, Jalen Brunson, 46 Minuten, 38 Punkte, 6 Assists. Ich habe das Gefühl, dass in diesen Playoffs niemand über Jalen Brunson redet. Wir haben über Towns geredet. Ich bin da auch nicht unschuldig dran. Ich habe ein Video über OG gemacht und ein Video über Towns bisher in diesen Playoffs. Und ein Video gemacht, wie McCollum Brunson gekocht hat in den ersten 3 Spielen der Erstrundenserie. Also ich nehme mich da gar nicht aus, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sieht diese Deadlines Abend für Abend. Und es ist einfach da. Es ist so ein bisschen selbstverständlich geworden. Und das ist es nicht. Das, was Jalen Brunson hier macht, ist so schon nicht selbstverständlich für irgendjemanden. Aber vor allem, wenn man bedenkt, was er vor 5 Jahren für ein Spieler war, dann ist das noch weniger selbstverständlich. Also Jalen Brunson, Shoutout an der Stelle für einen überragenden Playoff-Run, für unfassbare Leistung jetzt hier auch im 8. Sieg der Knicks in Folge in dieser Postseason. Er hat seinen Status als Top-10-Spieler sehr, sehr gefestigt in den letzten Wochen und ist jemand, der gerade eine Menge macht für New Yorker Sport, New Yorker Basketball und sich hier so ein bisschen selber gerade sein Denkmal baut und zu einer lebenden Legende wird im Madison Square Garden in New York City.
Stichwort lebende Legende. Wollen wir mit dem letzten Programmpunkt der heutigen Folge weitermachen?
Sehr, sehr gerne.
Es ist mal wieder natürlich viel Hate und Kritik kursiert für unseren Freund Aubrey Drizzy Drake. Wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, hier in aller Kürze darüber zu sprechen. Drake, Iceman, wurde announced, das neue Album. Es sollte am 15. Mai kommen. Es kam am 15. Mai. Es kam aber nicht alleine. Und da würde mich jetzt erstmal dein Process interessieren. Du hattest, ich weiß nicht, hattest du es im Podcast erzählt, dass du eine kleine Listening-Party mit deinem Bruder machst? Ich glaube nicht, aber du hast eine kleine Listening-Party mit deinem Bruder gemacht.
Ja.
Wie habt ihr reagiert, als ihr dann festgestellt habt, dass da nicht ein Album anzuhören gibt, sondern 3 Alben anzuhören gibt?
Naja, also die Listening-Party war erst an dem frühen Abend dieses Tages. Also wir hatten einiges an Zeit noch totzuschlagen und uns von Instagram fernzuhalten. Wir haben es nicht gleich an dem Morgen oder quasi in der Nacht gehört, wo das Album kam. Ich weiß gar nicht, zu welcher Uhrzeit es kam. Es war so, dass ich schlafen gegangen bin, in der Annahme, ich würde morgens aufwachen und Iceman ist da. Und was stattdessen passiert ist, ist, dass mein Bruder mich früh um 8 angerufen hat und gesagt hat, Drake hat 3 Alben gedroppt. Und ich war so, wer ist da? Hallo? Und musste dann erstmal selber darauf klarkommen, dass der gute Mann 3 Alben am Stück gedroppt hat. Meine erste Reaktion war aber nicht so positiv. Also ich fand es jetzt nicht, bevor ich sie gehört habe, so ultra geil, dass er 3 Alben auf einmal gedroppt hat. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, aber du rechnest mit einem Album. Der Hype um dieses Album ist größer denn je womöglich bei einem Drake-Album. Die Vorfreude, der Process dahingehend. Und dann ist es halt ein Drittel von dem, was er droppt. Und da kommen halt dann noch 2 andere. Da hätte ich anders reagiert, wenn alle Songs, die jetzt gedroppt wurden von ihm, 43 oder was es waren, in dem Iceman-Album gewesen wären. Aber mein erster Gedanke war so, boah, weiß ich gar nicht richtig, wie ich das finden soll. Gerade weil ich auch noch komplett verpennt war. Und dann musste man sich halt so ein bisschen fernhalten von Instagram, von Social Media, weil wir wirklich halt nichts hören wollten, noch keine Eindrücke hören wollten. Ich wollte nicht hören, was Twitter zu diesem Album denkt und ich wollte auch noch keine Instagram Reels sehen mit den Songs drin. Deswegen, ja, habe ich mich da dann ferngehalten und dann haben wir uns diese 3 Alben angehört. Wie war es denn bei dir?
Ich habe es über Instagram tatsächlich mitbekommen und hatte dann sofort den Gedanken, ich find's mega geil. Ich finde das wirklich eine krasse Aktion und Curveball. Beeindruckend auch irgendwo, dass das nirgendwo durchgeleakt ist, dass es einfach wirklich dann ja aus dem Nichts kam. Und ich hatte sofort die Gedanken, ich wette, das sind 3 verschiedene Alben in den 3, ich nenne es mal Drake-Genres. Also einmal den etwas klassischeren Drake, ein klassischeres Rap-Album. Einmal Oldschool Drake, was dann eher so in die R&B-Richtung geht, in die ruhigere. Yeah. Und einmal und das, genau, was dann bei mir ja auch relativ schnell klar war, du wirst dich erinnern, als wir damals über Honestly Nevermind gesprochen haben, das ist mit Abstand mein am wenigsten favorisiertes Drake-Album, einfach weil es vom Genre her, von der Musik her, nicht
ist eines meiner Favorites.
Ich war genau, da habe ich mir dann eben auch gedacht.
Es war. Ja.
Stimmt.
Damals.
Stimmt,
ja. War kein Fan beim ersten Mal hören, aber es ist sehr gut gealtert in meinen Augen.
Ja, ist einfach, also diese EDM-House-Richtung ist einfach nicht mein Ding, so, da werde ich auch nicht warm mit. Erneutes Shoutout an Brizzy, der eigentlich vom Musikgeschmack her deckt sich das zu 95% bei uns beiden, aber er zum Beispiel fand dieses Album auch extrem geil. Also ich glaube, das ist dann nicht nur eine Genre-Geschichte, sondern vielleicht auch einfach eine Geschmacksgeschichte.
Wow, Sticky. Aber Jimmy Cooks. Massive, doch,
Jimmy
doch.
Cooks. Also. Jimmy Cooks, ja, weil das ist der einzige Song auf diesem Album, der wirklich ein richtiger Rap-Song ist. Ich hatte sofort diesen Gedanken. Ich wette, das sind drei verschiedene Genres in drei verschiedenen Alben. Und wenn das tatsächlich so kommt, finde ich das einen unfassbaren All-Time-Move. Also welcher Artist in der Musikgeschichte, jetzt sei mal dahingestellt, wie wir die Alben finden, da bin ich auch gleich sehr gespannt auf deine Meinung. Aber allein der Fakt, dass du drei Alben an einem Tag raushaust und die drei jetzt nicht komplett verschiedene Genres, das ist irgendwo dann ja doch unter dem Hip-Hop-Black-Music-Dach, aber drei so signifikant unterschiedliche Sounds haben, das ist Wahnsinn. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keinen Artist in der Musikgeschichte, der das so hätte machen können. Und allein dafür schon mal riesig Props. Und ich war wirklich begeistert und ich hatte dann richtig Bock auf diese Minibusfahrt nach Turin, weil ich wusste, dass ich mir die Alben dann dort anhören werde.
Mhm. Gibt wahrscheinlich auch wenige so große Artists, die so gerne raus wollten und so schnell raus wollten aus ihrem Deal und ihr Label letztes Jahr auch in den letzten ein, zwei Jahren gottlos verklagt haben immer. Das ist ja so ein bisschen, soll wohl so die Geschichte dahinter sein, dass Drake einfach noch drei Alben abliefern musste, aber das Label so blöd war, warum auch immer, und da keine weiteren Bedingungen dran gestellt hat, und der Mann droppte dann diese drei verbleibenden Alben und soll wohl jetzt dann Free Agent sein. Wer weiß, was da jetzt genau dran ist, was die Hintergründe sind, aber das ist zumindest das, was man hört dahingehend.
Dann natürlich die große Frage, wie fandst du die drei Alben?
Sehr gute Frage. Wir haben zuerst Habiti gehört, dann Iceman und dann Maid of Honor. Das war unsere Reihenfolge. Ich bin kein sehr großer Fan von den beiden Nicht-Iceman-Alben. Das sind zwei Alben, auf die ich wahrscheinlich nicht allzu viel zurückkommen werde, zu denen ich nicht allzu häufig zurückkommen werde. Ich habe Iceman jetzt wahrscheinlich, zwischen 10 und 15 Mal am Stück durchgehört, seitdem es gedroppt ist. Ich habe, ich war super viel im Zug jetzt. Ich habe Rasen gemäht letzte Woche bei uns hier auf dem Grundstück und beim Arbeiten. Also ich bin, also Iceman, alleine jetzt gestern, die 6 Stunden im Zug, habe ich basically Iceman, was ein bisschen über eine Stunde geht, 3-mal halt durchgehört. Die anderen beiden bei weitem nicht so häufig. Ich habe gestern dann einmal Maid of Honor durchgehört und ich werde überhaupt nicht warm mit diesem Album, also überhaupt nicht. Und Habiti ist ein bisschen besser, aber auch da bis jetzt auf vielleicht 2-3 Songs werde ich nicht so richtig warm damit und kann mir nicht vorstellen, dass da dass ich diese Album nochmal am Stück höre, halte ich für fast ausgeschlossen, und dass jetzt mehr als 2-3 Songs so in meiner Drake-Playlist landen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und bei Maid of Honor wahrscheinlich gar keins. Also Which One ist halt schon drin, aber das gab's ja jetzt schon lange vor diesem Album. Deswegen, also diese beiden Alben, lass vielleicht mit denen ganz kurz anfangen, bevor wir dann zum großen Highlight kommen, werde ich nicht so warm mit. Wie siehst du's denn?
Ähnlich. Bei Habibti wahrscheinlich ein bisschen weniger kritisch. Also mein Prozess, das habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ich höre mir ein Album an, von vorne bis hinten, in der richtigen Reihenfolge, alle Lieder komplett durch. Safe. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Hot-Take. Und dann habe ich zwei große Go-To-Playlists, in die ich dann meine Songs, wenn ich sie geil finde, einordne. Und wenn ich sie nicht geil finde, eben nicht einordne. Und dann ein, zwei, drei Tage später höre ich mir diese Songs, die ich in meine Playlist gepackt habe, also die ich im ersten Moment für gut befunden habe, höre ich mir dann noch ein zweites oder drittes Mal an, um quasi zu checken, finde ich die immer noch gut, dürfen die da drin bleiben in den Playlists. Und ich bin am Ende dabei gelandet.
Das heißt, du hörst manche Songs, dann nur ein einziges Mal.
Ja.
Und wenn du gleich beim ersten Mal hören sagst, das ist es nicht, dann ist es das nicht.
Absolut. Da bin ich dann aber auch nicht so tausendprozentig kritisch, muss ich sagen. Also es ist, wenn das so ein Grenzfall ist, so eine 50-50-Geschichte, finde ich das jetzt gut oder nicht, dann kommt es sicherheitshalber mal in die Playlist und dann kann es immer noch wieder rausgeschmissen werden. Also die Songs, die ich dann, wenn es hart auf hart kommt, nie wieder anhöre, das sind die, wo ich wirklich im ersten Moment sage, okay, nee, das safe ist das nichts für mich. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, bei Maid of Honor habe ich 3 von 14 Liedern in meinen Playlists etablieren können. Was aber keine Überraschung ist, wie gesagt. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich respektiere den musikalischen Ansatz, dass Drake da halt einfach Bock drauf hat und so ein bisschen auch versucht, mit der Zeit zu gehen. Aber ist halt einfach nicht für mich. So, alles fein. Würde ich jetzt nicht wahnsinnig hier mich hinstellen und sagen, boah, das ist objektiv ein schlechtes Album, weil XYZ. Es bedient einfach nicht meinen Geschmack und das ist okay so. Habibti, 5 von 11, was, glaube ich, ganz gut widerspiegelt, was ich von diesem Album halte. Das ist ein solides Album, aber es ist jetzt overall nichts, nothing to write home about, wie man auf Englisch sagen würde. Ja. Also es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, boah, hast du Habibti schon gehört? Banger. 5 von 11, was ist das? So eine, sagen wir mal, 5 von 10, 6 von 10, das wäre wahrscheinlich auch so mein Rating für dieses Album.
Maid of Honor würde ich eine 2 geben und dem anderen so wahrscheinlich eine 4. Habibti bin ich bei einer 4 von 10.
Schulnote oder von 10?
Von 10.
Okay.
Aber wahrscheinlich eher so 3 als 5.
Alright. Iceman hingegen höre ich raus, dass du sehr viel positiver eingestellt bist.
Sehr viel positiver, bei weitem nicht so positiv wie mein Bruder, aber ich werde wärmer damit mit jedem Mal hören. Also so die ersten 1, 2, 3 Mal hören, war ich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, wobei man da natürlich auch so ein bisschen dazu sagen muss, die Erwartungshaltung war halt sehr hoch. Drake hat das lange, lange angeteasert, man hat viel gehört vorher und man durfte irgendwo damit rechnen, dass das, oder zumindest hoffen, dass das eines dieser Classic Drake Alben wird. So eines der guten, eventuell so eines der Top 5 Drake Alben. Das war so ein bisschen der Best Case und die Hoffnung. Und das ist es nicht. Punkt. Das ist kein Top 5 Drake Album. Ich glaube, ich hatte mit meinem Bruder aus Spaß mal geschaut, wo wir es denn einordnen würden. Er würde es actually in die Top 5 packen, aber ich bin, glaube ich, aktuell bei Platz 8 oder 9. Also das ist jetzt hier das 8 oder 9 beste Drake-Album in meinen Augen ist oder mein 8-9. Lieblingsalbum von Drake. Aber es wird besser. Gerade jetzt hier auf diesem München-Trip, wo wir sehr viel auch zu zweit gehört haben, auch mal über einen Lautsprecher, auch mal über im Zug, auch mal hier, auch mal da. Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wo man das hört, unter welchen Circumstances, mit wem. Das sind ja auch alles so Faktoren, was man vielleicht mit dem Album verbindet in der Zeit, wo man angefangen hat, es zu hören. Das ist ja alles etwas, was man da jetzt nicht so rauslassen kann, sag ich mal. Es wird besser. Es gibt mittlerweile ein paar echte Banger. Also National Treasures ist obviously ein absoluter Banger. Shebang habe ich am Anfang gar nicht gefeiert, ist jetzt mittlerweile einer meiner absoluten Favorite. Janice, Shut the Fuck Up, ist ein sehr, sehr guter Song. Too Hard for the Radio hat Potential in irgendeiner Art und Weise einer der Songs des Sommers zu werden. Und dann halt so Songs wie Dust, finde ich unfassbar geil. Burning Bridges ist ein Banger. Plot Twist ist ein richtig guter Song. Little Birdie, diese Make Them Reihe, Make Them Cry, Make Them Pay, Make Them Know, hat alles seine Momente. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, das ist ein sehr gutes Drake-Album. Das ist nicht Scorpion, das ist nicht Take Care. Für mich ist es auch nicht Views und es ist auch nicht Certified Loverboy. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Drake-Album mit Future hier, Run to Atlanta. Richtig, richtig gute Songs dabei. Ich finde jetzt, und dann hast du auch gleich wieder diesen Overall-Vibe, nicht so unfassbar ansprechend. Also ich finde nicht, dass Drake in jedem Song jeden wegdissen muss, um halt gute Musik zu machen. So, das stört mich dann irgendwann, gerade wenn ich das Album von Anfang bis Ende höre, dass ich mir dann 1 Stunde 8 Minuten lang anhöre, wie Drake jeden disst, der ihm irgendwann mal in seinen Augen Unrecht getan hat. Das ist halt nicht so der Grund, warum ich Drake höre. Also ich, die besten Songs, die Drake je gemacht hat, sind in meinen Augen nicht die, wo er einfach nur, ja, Leute schlecht macht und disst und beleidigt und runtermacht. In meinen Augen ist das jetzt nichts, was ich den ganzen Tag in jedem einzelnen Song brauche, aber mal abgesehen von dieser Kleinigkeit, was mich, wie gesagt, so ein kleines bisschen stört vom Vibe her, ist das doch, glaube ich, ein gutes bis sehr gutes Album, in dem, glaube ich, gerade die Drake-Hip-Hop-Fans, die auch nochmal was mit 21 hören wollten, auch nochmal was mit Future hören wollten, hier schon auf ihre Kosten kommen. Oder was sagst du dazu?
Stimme ich zu 100% zu. 14 von 18 Liedern sind in meinen Playlists gelandet.
Mhm.
Was schon vieles aussagt, ich liebe den Vibe, ich liebe, das ist mein Lieblings-Drake, außer wenn wir jetzt wirklich so Marvin's Room und also dieser ganz melancholische alte Drake, das ist vielleicht dann mein Lieblings-Drake und das schafft er einfach heutzutage nicht mehr zu replizieren und das ist auch okay so.
Ja.
Ich habe in irgendeinem Video gesehen, dass Drake irgendwo auch einfach nichts mehr zu sagen hat und ich finde, da ist was dran. Da muss man neidlos anerkennen, irgendwo wahrscheinlich auch logisch ist.
Äquivalent. Du hast dir halt dann einfach nichts mehr zu sagen, wenn du das so lange machst und du hast vielleicht auch als Musiker nicht mehr so viel zu sagen nach 16, 17 Jahren im Game.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist der James Harden, nein, natürlich nicht. Iceman ist ich würde glaube ich so weit gehen und sagen, ist mein Lieblingscover von der Coverart her. Ich finde das fantastisch, diesen Michael Glitzer-Handschuh mit dem 3-Bono-Symbol. Unglaublich. Ist natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ikonisch wie Views oder wie Nothing Was The Same oder so, aber ich glaube, wenn man jetzt einem Laien all diese Cover präsentiert, könnte ich mir gut vorstellen, dass viele auf Iceman gehen würden. Das ist so ein kleiner Faktor. Ja, und ansonsten stimme ich dazu. Also ich bin auch relativ schnell an dem Punkt angelangt, dass ich gesagt habe, okay, das ist auf keinen Fall ein Top-3-Drake-Album. So gut ist es einfach nicht. Ich würde nicht ausschließen, dass wenn du mich in einem Jahr fragst, was sind deine Top-5-Drake-Alben, dass vielleicht dann Iceman so auf die 5 noch reinsneakt.
Okay.
Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube, es hat das Potenzial, gut zu altern und das Potenzial, ein richtig, richtig gutes Album zu sein in naher Zukunft.
Wenn du jetzt mal die letzten Jahre zurückgehst, wann hat denn Drake das letzte Mal ein Stand heute in deinen Augen besseres Album gedroppt als Iceman?
Das ist eine gute Frage. Ich habe hier gerade seine Diskografie vor mir. Also Habibti und Maid of Honor sind's nicht. Some Sexy Songs for You sind's nicht.
Da bin ich schon. Da bin ich schon anderer Meinung.
Was?
Ja, hundertprozentig.
Wow, okay. Nee, jetzt pass auf, Some Sexy Songs for You. 21 Songs sind in meiner Playlist gelandet, sind 1, 2, 3, 4. 4 von 21.
Das ist nicht viel. Die Highs sind höher in meinen Augen. Also CN Tower, Gimme a Hug ist ein absoluter Banger. Nokia letztes Jahr, Die Trying, Somebody Loves Me finde ich einen absolut crazy guten Song. Ich gebe dir wahrscheinlich recht, so wenn dass womöglich der Average Iceman Song besser sein könnte als der Average Some Sexy Songs for You Song. Aber die Highs müssen erst noch erreicht werden. Mhm. Und das ist halt das, was mir persönlich wichtiger ist. Mir ist der Average Song oder die Tiefe des Albums wahrscheinlich nicht so wichtig wie die besten Songs. Und das ist, wenn wir jetzt über die Top 5 von Some Sexy Songs for You reden, da muss die Top 5 von Iceman erst noch ran.
Naja, da bin ich einfach generell sehr viel negativer. Ich mag Party Next Door nicht mehr, muss man sagen. Ich fand den vor ein paar Jahren echt cool. Ich finde den inzwischen, das könnte ein bisschen biased sein von seinen Auftritten, sowohl beim Drake-Konzert als auch beim Frauenfeld. Fand ich sehr, sehr enttäuschend. Mm. So ein bisschen der 21, ich nenne es den 21 Savage-Effekt. Also ich denke, Honestly Nevermind ist es für mich nicht. Her Loss ist es für mich auch nicht. Nee, ich denke, nicht. Certified Lover Boy ist das eine Album, wo ich sage, das ist safe besser. Und bei For All The Dogs müsste ich wahrscheinlich reingehen und mir richtig Gedanken machen. Aber da würde ich jetzt im ersten Moment auch dazu tendieren, vermutlich besser. Aber das ist schwierig zu vergleichen, weil ich diese Songs jetzt halt schon seit 2-3 Jahren durchhöre.
Ja,
und also ist ein Unterschied. Da muss mich in einem Jahr nochmal fragen.
Ja, also ich finde Some Sexy Songs For You besser. Ich finde Honestly Nevermind besser. Ich finde Certified Lover Boy besser. So, das, was jetzt dann gedroppt ist seit, also in den 2020ern und dann obviously Scorpion, Views und den ganzen alten Stuff auch. Deswegen sage ich ja, das ist hier für mich das 8-9 beste Album bisher. Aber klar, mit mehr hören, mit den Songs noch mehr Luft zum Atmen geben, noch ein paar Jahre geben, kann das hier auch noch steigen in den Ranks.
Das könnte ein Sommerprojekt sein. Lass doch mal eine Sommerfolge machen. Also wir könnten ja wirklich, das haben wir schon mal gemacht, unsere Drake-Album-Rankings, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mich irgendwann im Sommer, wenn wir dann auch so diesen nach den Finals und die WM läuft oder dann Richtung August, September, vielleicht setze ich mich mal hin und investiere da ein paar Stunden und stelle da wirklich mal ein Ranking auf, mit dem ich dann die nächsten Jahre arbeiten kann unter
mein
Drake.
Bruder und ich haben im Zug unsere Songs auch gerankt. Also wir haben auch jeder eine Playlist mit 60, 70, 80 Drake-Songs und haben die einfach mal gerankt. Und ich habe mir jetzt noch keine Zeit genommen, um die neuen Lieder da drin dann auch zu ranken. Aber es ist halt so ein bisschen die Frage, da war ich mit meinem Bruder auch nicht einig, was wir mit What Did I Miss machen, weil ich finde, das ist ein absoluter Banger. Aber der kam halt letztes Jahr im Juli raus. Klar, er ist jetzt irgendwo auf dem Album und in 10 Jahren wird man sich eventuell auch nicht mehr dran erinnern, dass eventuell What Did I Miss halt ein Jahr eher kam. Aber ich habe so ein bisschen meine Probleme, den jetzt mit so in dieses Album so zu integrieren, sage ich mal. Mhm. Und dementsprechend, wenn du mir jetzt vor dem Album-Release gesagt hättest, What Did I Miss ist, wenn dieses Album droppt, wahrscheinlich immer noch mein Favorite, wäre ich halt nicht so super happy gewesen. Also What Did I Miss ist in meinen Augen ein Top 20 Drake-Song. Ich wüsste nicht, ob ich noch einen dieser anderen in die Top 20 machen würde, beziehungsweise wo der nächste dann wäre, beziehungsweise welcher es wäre. So diese absoluten Highs, die sind da in dem Album für mich zumindest noch nicht da. Aber das kann ja alles noch werden.
Ich glaube, ich setze mich da über den Sommer irgendwann mal ran.
Mach das.
Und dann können wir ja zurückkommen für Season 5 und dann lassen wir das mit dem Spieler-Ranking einfach, NBA-Spieler-Ranking, und machen stattdessen den wichtigen Stuff. Drake-Album-Ranking, Drake-Song-Ranking.
Ja.
Freunde, wir machen den Sack zu. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Wir können noch keine Versprechungen machen. Es könnte sehr gut sein, dass ich in Berlin nicht dazu kommen werde, eine Aufnahme zu machen. Ich packe mir mein Mic mal ein, aber ich bin da Freitag und Samstag mehr oder weniger den ganzen Tag unterwegs. Dann sitze ich Sonntag den ganzen Tag im Zug. Also wir müssen mal gucken, ob es da was gibt. Aber natürlich spätestens Anfang nächster Woche gibt es dann einen kleinen Bericht von mir, wie es war in Berlin, wie es war beim DFB-Pokalfinale. Und bis dahin bin ich mir sicher, wird sehr, sehr viel passiert sein in den beiden Serien.
Ja, ich bin in Istanbul ab Dienstag.
Ah ja,
Dienstag
stimmt.
Bis Samstag. Also auch da natürlich mit Mike. Aber wir müssen schauen. Wir nehmen es uns mal vor, aber wir wissen noch nicht, wie regelmäßig da jetzt was kommt. So im 1-2-Tagestakt sicherlich nicht, aber ihr werdet jetzt nicht eine Woche lang nicht von uns hören.
So ist es. Patreon.com/DoubleStepBack findet ihr in der Folgenbeschreibung. Holy findet ihr in der Folgenbeschreibung. Gerne vorbeischauen, gerne uns damit supporten, auf beiden Plattformen sozusagen. Und euch natürlich auch was Gutes tun, mit entweder Extra-Folgen oder mit leckeren Drinks. Wir hören uns, wie gesagt, bald wieder. Genießt die Conference Finals. Vielen, vielen Dank für den Support, fürs Einschalten. Macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.